Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph, willkommen im neuen Jahr.
Grüß dich, Veronika. Schön, dich wieder zu hören.
Ja, ich wünsche dir a happy new year, lieber Christoph, ein frohes neues Jahr. Das ist nämlich auch schon unser Thema für heute.
Ein Schelm, wer sich was bei denkt, hä?
Aber natürlich würde ich es dir sonst auch wünschen von Herzen. Aber tatsächlich haben wir uns überlegt, das neue Jahr mit ein bisschen Glück und Freude zu beginnen. Wir haben eh oft so eher schwere Themen. Mhm. Und jetzt starten wir mal mit sowas rein. Ja, da beginnt es ja schon mal ganz gut, wenn wir das englische Wort hernehmen, happy und luck, gibt es ja diese Unterscheidung, die wir im Deutschen nicht haben, was ich ja ganz interessant finde.
Kannst du sie erklären? Happy und luck?
Ich glaube, luck bedeutet dieses, da habe ich jetzt aber Glück gehabt, weil mir nicht der Ziegel auf den Kopf gefallen ist oder so. Also dieses Glück gehabt ist lucky und happy ist das, was ein bisschen tiefer ist oder das, und das werden wir mal rausfinden heute, was denn das bedeutet, dieses glücklich sein, ob es was mit zufrieden sein oder erfüllt sein zu tun hat. Wir werden das anschauen, aber happy ist was Tieferes.
Okay.
Ja. Und wenn wir hier so im Deutschen vermischen wir das halt beides und dann kann es auch manches Mal sein, dass Glück auch was Oberflächlicheres hat als vielleicht dieses englische Wort happy. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass im Deutschen das beides dasselbe bedeutet. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, woher das Wort Glück kommt. Ich lese da einfach vor jetzt. Ja. Das kommt vom mittelniederdeutschen Gelucke und dem mittelhochdeutschen Gelücke. Und beides hat anscheinend etwas zu tun mit dem Wort gelingen. Und das hat wieder was mit dem Wort leicht zu tun. Das Glück ist also, das ist dort hier die Konklusion, wo ich das lese, das Gelungene, das leicht Erreichte. Also Leichtigkeit und Gelingen, das sind so Worte, die passen da schon rein, oder? Mhm. Zum Thema Glück.
Ja, ja. Ja, ich habe mich auch eine Weile mit der Glücksforschung beschäftigt und da gibt es einen Amerikaner, der Glück einmal definiert hat und das hat mir gut gefallen. David Meyer heißt der und er hat gesagt, Glück ist die anhaltende Wahrnehmung des eigenen Lebens als erfüllt, sinnvoll und angenehm. Als erfüllt, sinnvoll und angenehm. Das ist ja nah bei dem dran, was du auch gesagt hast, ne? Mhm. Eben gerade.
Mhm. Mhm.
Und in jedem Falle zählt man zum Beispiel das Glück zu den sogenannten gehobenen Emotionen.
Gehobene Emotionen. Mhm. Das wirst du uns gleich erklären. Wir klären aber da gleich einmal, Glück ist also erstmal ein Gefühl, oder? Mhm. Also so wie eben Freude, wie Wut, all das, oder?
Ja.
Oder wie ist es?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was das Glück also ein bisschen schimmernd macht oder auch schwierig macht, ist, dass es eigentlich zwei Blickrichtungen gibt, aus denen man über das Glück sprechen kann. Die eine Blickrichtung ist, da ist Glück sowas wie, ich habe Glück gehabt, mir ist was Tolles zugefallen, passiert und das, weiß ich nicht, erfreut mich jetzt, das ermöglicht mir etwas. Oder ich habe doch diese Erkrankung nicht, von der ich plötzlich gepackt war und eine Furcht hatte, ich könnte sie haben und so weiter. Ja, also das nennt man den Zufallsmodus des Glücks.
Mhm. Ja? Also dieses Lucky. Also
ja, genau.
Das, diese das englische ist das. Unterscheidung.
Ja, eigentlich ist das das, genau. Mhm. Und dann gibt es demgegenüber einen Eigenschaftsmodus des Glücks. Und da ist es mehr Haltungen, die Menschen einnehmen, so dass sie im Grunde ihr Leben oder sich selber oder in den Situationen, in denen sie stehen, sich als glücklich erleben. Ja, und jetzt gibt es interessante Untersuchungen, die diese Haltung versucht haben herauszuarbeiten. Also was für Haltungen nehmen Menschen ein, die von sich sagen, sie seien glücklich. Und das ist dann der Eigenschaftsmodus des Glücks. Ja, wir haben einen Zustandsmodus, das ist so eher das, wo uns das zufällt. Und dann bin ich, so hätte ich happy im umgangssprachlichen Sinne eigentlich bisher verstanden. Aber du sagst gerade, dass es auch diese andere Dimension noch hat. Und bei Glück ist das ja irgendwie gleichermaßen, ne? Also es kann so ein Zustand sein, der sich in mir einstellt aufgrund eines Ereignisses, wo ich Glück gehabt habe. Oder ich habe deshalb Glück, weil ich eine Haltung einnehme, die es mir ermöglicht, das Leben als ja von der glücklichen Seite her erleben zu können.
Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das mehr tatsächlich mit diesem Happy gemeint ist. Dass wir wieder im Deutschen, wenn wir so dort, wie sagt man, verdenglischen, dann verwenden wir Happy mehr so als oberflächliches. Ist
richtig.
Es aber, glaube ich, gar nicht.
Das ist interessant.
Okay, wie nähern wir uns dem Ganzen jetzt, diesem Glück? Ja, also du sagst, es gibt Wege, es gibt Haltungen, über die es mir gelingen kann, Glück zu empfinden.
Ja.
Ist das richtig? Ja. Aber das ist ja nicht gesichert. Also worauf ich hin will, ist schon noch mal so dieses, es kann sein, dass mich etwas glücklich macht, aber es kann auch mal sein, dass es nicht so ist. Also es kann auch sein, dass ich, keine Ahnung, auf einen Berg steige und oben am Gipfel ankomme und so ein totales Glücksempfinden habe.
Ja.
Kann aber sein, dass mir das, wenn ich dasselbe noch einmal mache, dass ich dann nicht glücklich bin. Also diese Gewissheit, die kann ich nicht haben. So dieses, das und das musst du tun, 10 Punkte, und dann hast du ein glückliches Leben. Ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht, oder?
Ja, das ist eine gute Spur, die du da aufzeigst, weil Viktor Frankl das auch sehr herausgearbeitet hat. Der legt ja noch mehr Wert auf den Sinn als auf das Glück. Ja, aber er würde auch zum Glück sagen, das ist nichts, was wir direkt intendieren können und anstreben können. Also wir können nicht sagen, ich will jetzt glücklich sein. So, genauso wie wir nicht sagen können, ich will jetzt, dass das, was ich da tue, sinnvoll ist. Wir können das quasi nicht beschwören durch eine eigene Idee. Und ich glaube, Sinn und Glück haben an der Stelle eine ganz große Parallele, dass es etwas braucht, was uns glücklich sein lässt oder was uns Sinn stiftet. Und deswegen geht der Weg zur Erfüllung von Sinn zum Beispiel, Meyers hat ja auch gesagt, also sich als erfüllt oder das eigene Leben als erfüllt zu erleben, das ist ja ein Stück auch, und sinnvoll zu erleben übrigens, da ist ja der Gedanke drin. Und ich würde sagen, Glück ist dann die Vitalisierung der Sinnfrage, so könnte man sagen. Ist dann nicht nur so die Nüchternheit der Sinnfrage, ah ja, das war jetzt sinnvoll, dass ich das getan habe, sondern ja, ich könnte springen vor Freude und finde es super, dass ich das erleben darf und dass es mir jetzt so geht oder dass sich etwas geklärt hat und so weiter. Und da braucht es aber immer etwas, um das es geht oder für das ich mich einsetze, sodass ich anschließend zu dieser Erfahrung kommen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Moment der Glückserfahrung wie auch der Sinnerfahrung. Ja, und demgegenüber gibt es diese andere, vielleicht darf ich das noch sagen, diese andere Erfahrung von Glück, die mehr den Zustand meint. Und Zustände, psychologisch gesehen, erleben wir mehr auf der psychischen Ebene. Ja, das ist ja diese Vitalebene des Menschen, wo unsere Bedürfnisse unter anderem angesiedelt sind und so weiter. Und dort kann ich natürlich mir auch einen Zustand herstellen. Deswegen ist Rausch eine Möglichkeit, einen Zustand zu erwirken. Ja, und manche verwechseln das und denken dann, auf diese Weise bringe ich mich in Stimmung und sei dann glücklich. Ja, und so wird häufig, glaube ich, Glück verstanden, dass man sich in Stimmung bringt.
Mhm. Also gute Stimmung ist nicht gleich Glück?
Ja, genau. Ist nicht zwingend Glück, ja. Aber vielleicht kann man sagen, dass die Glückserfahrung sicher immer auch mit einer guten Stimmung einhergeht. Und deswegen sagt man ja, gehört das Gefühl des Glücklichseins zu den gehobenen Emotionen. Ob das jetzt sehr laut sein muss und sehr heftig sein muss, auch in der Emotionalität, oder ob das ein bisschen stiller sein kann, das sind, finde ich, zwei unterschiedliche Arten, wie wir glücklich sein können. Ja, manchmal können wir vor Glück die ganze Welt umarmen, so sagen wir, ja. Und dann gibt's das stille Glück, wo man einfach dankbar ist für etwas, ja, und sehr froh ist, aber man muss das nicht sehr laut ausdrücken.
Ich für mich empfinde Glück oft eher so in Momenten, so wie ich es vorher beschrieben habe. Auf einem Berg zum Beispiel. So, es ist dann schon noch mal was Tieferes als zum Beispiel Freude, ja. Oder halt gute Stimmung, wenn wir jetzt bei dem bleiben wollen. Also schon irgendwie ein tieferes Gefühl, aber schon etwas, das halt dann auch wieder vergehen kann, das auch nicht sicher ist. Und ja, dann habe ich auch noch diese andere Vorstellung von so einem, ja, ein glückliches Leben zu haben. Das, glaube ich, kann man schon von sich behaupten, aber da würde ich jetzt nicht meinen oder dazu zählen, dass man ständig also glücklich ist, so wie ich es da mit dem Bergerlebnis empfinde. Das wäre ja ein bisschen viel hohe Erwartung. Ich kann mir nicht vorstellen. Also vielleicht gibt es Menschen, die so ständig in Glückstaumel sind, aber das, ich glaube, ich habe noch keinen getroffen, wenn ich so nachdenke.
Ja.
Also da gibt es zwei verschiedene Wahrnehmungen.
Ja, ich glaube, so ist es auch. Ja, weil das eine kann vielleicht schon wirklich sehr mit dem Moment auch zu tun haben. Aber die Spannende ist schon, wenn du jetzt auf dem Gipfel bist, was ist es, was dich da glücklich sein lässt? Oder diese Glückserfahrung empfinden lässt?
Ja, ich glaube, da kommt dazu dieses, also wenn ich jetzt ganz konkret bei diesem Gipfel, dieses es geschafft haben, also dass ich darauf gegangen bin und Mühe hatte oder mich angestrengt habe und jetzt bin ich da oben. Auf Berggipfeln finde ich auch oft so erhebend dieses runterschauen können, diese Distanz haben, so zu allem auch, vielleicht auch bei den Bergen, so eine Art von irgendwie Ruhe, Gelassenheit zu empfinden und so, da ist es der Berg, der steht, komme, was wolle. Ja, das hat so eine Festigkeit und was Erhabenes irgendwie. Und da fühle ich mich so als ganz kleiner Teil davon, der aber trotzdem in dem Moment irgendwie wichtig ist, weil ich da jetzt auch oben bin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das gut genug erklären kann.
Ja, toll. Aber, also das heißt ja auch, dass so Dimensionen anders wahrgenommen werden, oder?
Ja.
Ich bin so ein bisschen rausgenommen aus der Unmittelbarkeit des Alltags. Ja. Und sehe vielleicht nochmal aus einer Metaebene auf das alles und dann verschieben sich vielleicht auch Bedeutsamkeiten. Und ich habe so den Eindruck, und dann vielleicht ordnet sich es auch vielleicht hier oder dort an die richtige Stelle ein und manches, was einen sehr gefangen nehmen kann, relativiert sich zum Beispiel dadurch. Ja, und wir spüren, dass wir ein Teil des Ganzen sind, vielleicht nur eine Zeit lang hier auf Erden sind, dass vor uns vieles war, nach uns vieles kommen wird und so weiter. Ja, und etwas von dieser, du sagst, Erhabenheit spüren wir dann. Und der andere Aspekt, den du gesagt hast, das Glück hat auch zu tun, dass ich mich eingelassen habe und angestrengt habe und dass es mir da darum ging, zum Beispiel diesen Gipfel zu erreichen. Und ich habe mir das auch abgerungen und habe es jetzt geschafft. Und insofern übrigens gibt es eine schöne Aussage, ich meine, sie ist von Manet Sperber, der hat einmal gesagt, Glück ist eine Überwindungsprämie.
Das hast du eh schon öfter hier zitiert, ja? Auch, ja.
Genau, ja. Und das fällt mir dabei ein. Also das heißt, es geht in dieser Erfahrung von Glück darum, ja, dass ich mir auch etwas abringe, dranbleibe und darüber zu Ergebnissen komme, die ich ohne diese Mühe nicht erreichen könnte.
Okay, wenn ich jetzt aber so an Glück von Verliebtsein denke, ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute sagen würden, da empfinde ich großes Glück.
Also ich glaube, es gibt noch einen Moment, das haben wir bisher noch nicht besprochen, dass Glück eine zentrale Erfahrung ist, dass mir etwas zufällt.
Ja? Meinst du im Sinne von geschenkt oder so?
Ja, genau. Da kommt etwas auf mich zu und dann entscheidet natürlich meine Haltung, wie ich das annehme, ob ich das sehen kann und so weiter. Aber in dem Sinne kann man, das hat Frankl gesagt, ich habe es schon erwähnt, Glück nicht machen, aber wir können uns dem öffnen, dass das Glück uns begegnen will. Und manchmal stelle ich mir das Glück wie jemanden vor, der guckt, wo sind gute Orte und wenn der Ort gut ist, dann bleibe ich Ja. Und wenn der Ort nicht so gut ist, gehe ich schnell wieder. So stelle ich mir manchmal das Glück vor und dass deshalb manche Menschen nicht unbedingt ein einfacheres Leben haben, aber trotzdem in diesem Erlebten sagen können, ja, ich bin glücklich. So, und die Liebe ist, glaube ich, dann so eine wunderbare Erfahrung oder im Verliebtsein, dieses Entdecken, oh, da mag mich jemand, da ist jemand besonders. Ja, und ich mag ihn und er erwidert das oder sie erwidert das. Ja, und auf diese Art und Weise spüre ich etwas von diesem Glück, dass da etwas zwischen uns ist, was unser Miteinander einzigartig macht und was uns besonders macht im Miteinander. Und das, glaube ich, ein ganz, ganz tiefes Geschenk, wenn wir so etwas erleben.
Okay, das heißt, wir können den Boden bereiten für Glück oder uns zu einem guten Landeplatz machen für so ein Glück, das schaut, wo ist ein guter Ort. Mhm. Ist das so richtig?
Ja, ja, finde so? Ich super, ein schönes Bild.
Okay, mhm. Und das heißt, du kannst uns jetzt ein bisschen sagen, wie man so einen Landeplatz baut.
Okay.
Also was die Komponenten sind.
Ja, also es gibt einen wunderbaren Aufsatz, der das auch beschreibt, von Heiko Ernst. Der war, ich glaube, Chefredakteur bei Psychologie Heute und hat auch sich mit dem Glück beschäftigt und da zugeschrieben. Und da sind viele dieser Thesen jetzt auch von ihm herausgearbeitet und zusammengefasst, im Grunde als Ergebnisse dessen, was man in der Glücksforschung herausgefunden hat, über das, was zum Wesen des Glücks gehört. Und als ich das kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich, wie groß die Nähe dieser Gedanken zu den Grundgedanken und Grundtheoremen der Existenzanalyse sind. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass sich glückliche Menschen als Gestalter ihres Lebens erleben und sehen. Mhm. Ja, und im Grunde ist das etwas, was wir alle kennen, dass wir uns zum Teil in unserem eigenen Leben vorfinden und denken, wir laufen den Dingen nur hinterher. Und dann gestalten wir sie nicht. Ja, oder wenn es noch härter kommt, wir sind Opfer der Umstände. Und dann leiden wir und das Leiden hat damit zu tun, dass wir im Grunde in einer Ohnmacht stehen. Und glückliche Menschen müssen ihr Leben, glaube ich, genauso leben wie jeder andere auch, aber sie erleben sich in dem, was sie tun, als Gestalterinnen und Gestalter. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das persönliche Glückserleben. Ich tue das, weil ich das will. Und dann, wenn man den Gedanken noch weiter denkt, gibt es einen zweiten Gedanken und der heißt, glückliche Menschen wollen, was sie kriegen. Ja, also Aha. Das heißt, ich bekomme, also das Leben widerfährt mir mit dem, was halt mein Leben ist und als Schicksal auf mich zukommt. Mhm. Und glückliche Menschen können das annehmen und daraus was machen. Also damit soll ja nicht gesagt sein, dass man das toll findet, immer zwingend, ja, und dass man jubelt darüber, aber dass man aus einer Haltung der Annahme mit dem, was auf einen zukommt, umgeht. Und damit ist Wirklichkeit kein Gegner mehr, sondern sie ist zu gestaltende Möglichkeit. Das ist der große Unterschied. Deswegen, das sind zwei wichtige Haltungen, das Gestaltersein und das, sagen wir mal, bejahen können dessen, was jetzt ist.
Kannst du da vielleicht zum Letzten noch, wenn ich jetzt eine kritische Gegenmeldung loslassen würde, würde ich da vielleicht sagen, also das ist so ein bisschen wie, es bleibt mir eh nichts anderes übrig, also akzeptiere ich es halt.
Ja,
ich glaube, so ist es nicht gemeint, aber
ja, genau,
wie kommen wir zu dem Wollen, was du gesagt hast?
Wenn man es so ausdrückt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann ist es ja eigentlich Resignation. Dann ist es eine Unterwerfung. Aber es ist nicht wirklich eine Annahme, sondern es bleibt mir halt nichts anderes übrig. Es drückt ja eigentlich meine Ohnmacht aus. Und ich glaube, das ist der Unterschied, ob jemand dann sagt, so ist das jetzt, es gehört zu mir, zu meinem Leben, zu meiner Geschichte, zu dem, was mich jetzt prägt und ausmacht und ich habe mich dem zu stellen und daraus etwas zu machen. Ja, und deswegen, entsteht ein Wollen. Ja, und das Wollen, jetzt wenn ich es existenzanalytisch sage, kann es immer nur geben, wenn wir in dem, was wir da sehen und tun, auch einen Wert erkennen können oder eine Aufgabe, um die es geht, die eine Bedeutung hat für mich, ja. Und dann geht es darum, genau das zu leben und sich dafür jetzt einzusetzen.
Und was heißt das jetzt, wenn ich konfrontiert bin mit einer schweren Krankheit? Also wenn ich es jetzt wieder kritisch sage, ja, weil du vorher gesagt hast, die wollen, Menschen, die glücklich sind, wollen, was sie kriegen. Puh, Krebs, wie kann ich das wollen am Ende?
Ja, ich glaube, es ist eben so, dass wir auf manche Dinge keinen Einfluss haben, ob sie uns heimsuchen oder nicht. Ja, und ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, einen Krebs zu wollen als Erkrankung, aber dass es darum geht, innerhalb dieser Tatsache zum Beispiel die Möglichkeitsräume zu sehen, die bleiben und wie ich damit lebe. Und wie mein Leben jetzt seine Gestalt bekommt im Horizont dieser Tatsache. So. Und insofern ist das erstmal ein Sichstellen von, also Gegebenheiten gegenüber, die sind, wie sie sind und was sie sind. Ist übrigens, wenn wir jetzt mal nicht so ein ganz schweres Thema nehmen, ist aber vielleicht auch für Partnerschaft ein ganz zentraler Punkt. Ja, man lernt sich doch, weil du vorhin das Verliebtsein angesprochen hast, man lernt sich doch immer mehr kennen. Und irgendwann merkt man auch, ja, so ist der andere eben, so ist die andere eben, ja. Mhm. Und dann müssen wir damit zurechtkommen und jetzt können wir uns wechselseitig erziehen und sagen, wenn du ein anderer Mensch wärst, könnte ich dich lieben. Oder wir sagen, ja, so ist dieser Mensch und diese liebende Bejahung gilt dem ganzen Menschen und nicht nur Ausschnitten.
Ich habe dann noch gerade vorhin gedacht an den David Steindl Rast heißt er, ist ein Benediktinermönch, der ist jetzt schon fast 100 Jahre alt, glaube ich. Mir kommt vor, ein recht weiser Mensch, der auch ganz viel Buddhismus gelernt hat und sehr viel, glaube ich, von dem auch verstanden hat, da auch viel Verbindungen geschaffen hat. Und der sagt zum Thema Dankbarkeit, was in die ähnliche Richtung geht oder was ich einen hilfreichen Gedanken finde, ich werde sicher nicht dankbar sein und ich muss mich auch nicht für meine Krebserkrankung, aber jedes Geschehen im Leben gibt mir eine Gelegenheit für Dankbarkeit. Sprich, ich habe jetzt, ja, ich habe diesen Krebs, aber der gibt mir die Gelegenheit, dankbar zu sein, zum Beispiel für Freunde, die in dieser Krankheit zu mir stehen und wo ich diesen Wert der Freundschaft tiefer empfinden kann. Also, eine Gelegenheit, die ich sonst nicht gehabt hätte vielleicht. Oder ich spüre halt andere Dinge stärker, die mir wichtiger sind. Oder manche erleben ja tatsächlich auch durch einen schweren Schicksalsschlag am Ende etwas, wo sie sagen, das war eigentlich ganz gut, aber das ist halt nicht zwingend. Aber es gibt mir Gelegenheit zu etwas. Und das finde ich einen ganz guten Weg da irgendwie.
Und das Wichtige ist, glaube ich, diese Gelegenheiten, also das, was es für den einzelnen Menschen dann am Schluss ist, was ihm eine Gelegenheit darstellt, ja, die, glaube ich, muss er selbst für sich herausfinden. Also wir können nicht einfach sagen, ach, sieh das doch so, ist doch eine Chance, ja, sondern ich glaube, das ist etwas, was jeder selbst finden muss, aber potenziell finden kann. Ich kenne auch Menschen, die haben sehr, sehr Schweres erlebt und die mir am Schluss jetzt sagen, ich möchte gar nicht mehr, dass ich das nicht erlebt habe, obwohl das schlimm war. Aber ich verdanke dieser Erfahrung Einsichten oder eine Hellhörigkeit, ein Bewusstsein für etwas, das ich vorher in dieser Weise nicht hatte. Mhm. Und das kann ich schon nachvollziehen. Ja.
Ja. Also selbst dann können wir zu dem Schluss kommen, ein glückliches Leben zu haben, auch wenn äußere Umstände so nicht gleich dafür sprechen.
Mhm. Es gibt ja noch einen Aspekt in dem, was wir jetzt gerade bereden. Das glaube ich, ich das nur kann, also den Möglichkeitsraum zu sehen, wenn ich von meinen Erwartungen loslassen kann. Und das ist vielleicht eine sehr hohe Kunst im Leben, nicht mit Erwartungen durch die Welt zu gehen. Ja, und wenn wir jetzt über Glück reden, kann ich einerseits sagen, ja, wenn das und das alles gelingt, dann bin ich glücklich.
Ja.
Aber dann habe ich eine Idee und dann werde ich natürlich unglücklich sein, wenn ich nicht bei der Idee und dem, was sie in sich trägt, ankomme. Ja, und das erreicht habe. Und ich glaube, dass deshalb eine wesentliche Haltung dem Leben gegenüber, würden wir aus einer existenziellen Perspektive sagen, wir nennen das da die Haltung der Offenheit. Das bedeutet, wenn ich mal die Situation, die ist, was sie ist, ohne eine Erwartung anschaue. Was zeigt sich denn dann? Und welche Möglichkeiten enthält sie? Und wie kann ich sie leben? Und so verstehe ich ein bisschen diese beiden Thesen. Mensch ist Gestalter seines Lebens und er bejaht, dass es ist, was es ist und hadert damit nicht. Mhm. Ja, man könnte natürlich auch ins Hadern gehen, aber dann ist man im Grunde im Jammern und in der Ohnmachtsperspektive.
Was gibt's noch auf deiner Liste für den guten Landeplatz?
Ja, also eine interessante Entdeckung ist, dass ideale Voraussetzungen wenig Einfluss auf das Erleben von Glück haben. Man hat Menschen untersucht und verglichen dann, indem die in Zeitpunkten, wo sie zum Beispiel sich glücklich erlebt haben, auf den Knopf drücken sollten und so weiter. Ja, und dann hat man geschaut, was war in dem Moment. Und man hat festgestellt, dass Menschen für sich von Glückserfahrungen sprechen, obwohl sie nicht zwingend aus optimalen Verhältnissen kommen und optimale Bedingungen antreffen. Das würde sehr zu unserem existenzanalytischen Gedanken passen, wo wir sagen, wir unterscheiden ja zwischen der geistigen Dimension des Menschen und einer psychophysischen Dimension. Und wir sagen, der Mensch ist ein Wesen, das quasi aus dem, was ist, immer etwas machen kann. Und das ist deshalb nicht zwingend, dass ich nur ideale Voraussetzungen brauche, um zu dieser Glückserfahrung zu kommen. Ja, und dass manche Menschen viel, viel haben und trotzdem sich unglücklich erleben. Und ich habe Untersuchungen mitbekommen über zum Beispiel einen Lottogewinn. Dass Menschen auf einmal sehr viel Geld durch einen Gewinn bekommen haben. Das ist dieser Zufallsaspekt des Glücks, ja. Und man hat festgestellt, dass die nach einem halben, maximal nach einem Jahr auf dem gleichen Level ihres Glückserlebens waren, wie sie es vorher waren.
Ja. Yeah.
Ja, und das ist eine interessante Beobachtung, finde ich. Ja, und das ist vielleicht sogar auch eine entlastende Beobachtung, weil jeder kann eigentlich dort, wo er jetzt gerade steht, damit anfangen, drüber nachzudenken, wie kann ich jetzt ein glücklicher Mensch werden?
Ja, genau. Also die gute Botschaft ist, es ist für jeden möglich und auch wenn schon viel schwer war in meinem Leben, geht es trotzdem noch.
Ja. Mhm. Und man hat interessanterweise herausgefunden, dass Arbeit eine Glücksquelle ist. Und soweit ich das in Erinnerung habe, fast an oberster Stelle rangiert. Ja, ich hätte immer gedacht, Liebe ist das. Aber Arbeit steht, soweit ich das erinnere, in den Ergebnissen dieser Forschungen nochmal deutlich höher.
Aha. Warum? Und weil es mir eine Arbeit, jede Arbeit oder eine sinnvolle Arbeit oder weißt du es
ja,
noch?
Ja, wahrscheinlich nicht jede Arbeit. Also ich glaube, aber das kommt wieder auf den einzelnen Menschen an, weil es in der Arbeit um etwas geht, das mich erfüllt, wenn es eine existenziell gute Arbeit ist. Ja, das heißt, da geht es ja um Aufgaben. Es geht um Möglichkeiten. Es geht um etwas, was man in die Welt schaffen kann. Ja, und ich glaube, wenn wir das mit Leib und Seele tun und mit ganzem Herzen tun, dann liegen da drin Chancen und ja, wenn wir dann das geschafft haben, dann dürfen wir uns freuen über etwas, was durch uns geworden ist und gelungen ist. Ich glaube nicht immer, dass man das Ziel erreicht haben muss, aber dass man sich dafür eingesetzt hat. Ich glaube, darum geht's.
Also ich habe auch so eine Liste gefunden, jetzt unabhängig, nämlich von deiner. Ich kann auch, glaube ich, empfehlen, nämlich einen gewissen Dr. Tobias Esch, der ist Arzt und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wofür stehen Sie morgens auf? Warum Sinn und Bedeutung entscheidend für unsere Gesundheit sind?« Und der hat sich auch sehr viel mit dem Thema Glück beschäftigt, habe ganz Interessantes von dem schon gelesen und gehört und eben von dem auch so eine kleine Liste, was dazu helfen kann, um Glück besser empfinden zu können. Da überschneidet sich eh sehr viel mit dem, was du auch gesagt hast. Zu dem letzten, war sein Ausdruck eben auch eine Aufgabe haben, etwas mit Hingabe machen. Das kennen wir ja auch aus der Existenzanalyse, oder? Und dann in so einen Flow auch kommen und eben auch so dieses im Tun einen Wert empfinden. Oder das scheint ein Punkt zu sein, ja.
Ja, da drin steckt ja auch nochmal dieses Moment der Selbstvergessenheit. Also in der Flow-Erfahrung jetzt, ja. Ich nehme mich gar nicht mehr im Blick auf mich selber wahr, sondern ich bin so eifrig in und für diese Sache engagiert, dass ich im Grunde Zeit und Raum vergesse. Und dann machen wir diese interessante Erfahrung, jetzt ist eine Stunde rum oder drei Stunden rum und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt, so sagen wir dann. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses Engagement. Und dass man sich auch nicht zu schade ist oder zurückhält und immer aufspart für eventuell noch was Besseres oder Größeres. Ich habe das irgendwann gelernt, dass am Anfang habe ich mal gedacht, du musst ein bisschen mit der Kraft haushalten und so weiter. Ja, es ist ja aber eher anders. Wir bekommen immer wieder zurück etwas. Deswegen, das ist übrigens das Wort Erfüllung, ist das, in dem drückt sich das aus, was wir zurückbekommen, wenn wir uns engagieren. Dass wir uns erfüllt erleben. Und diese Erfüllung ist eben kein Zustand, den ich herstellen kann, sondern über die Verwirklichung von etwas, was wertvoll ist, komme ich zu dieser Erfahrung des Erfülltseins. Das ist der entscheidende Schlüssel. Frankl hat das sehr stark herausgearbeitet. Und ich glaube, das ist absolut richtig, was er da gesagt hat. Ja. Es gibt noch so ein paar lebenspraktische Dinge, auf die glückliche Menschen achten. Zum Beispiel weiß man, dass Glück ja auch eine Gemeinschaftserfahrung ist. Yeah. Und deswegen hat man festgestellt, dass glückliche Menschen viel Zeit und Energie in die Pflege sozialer Beziehungen investieren. Und dass das Miteinander gut im Blick haben. Ja, und was es braucht.
Mhm. In Resonanz sein, habe ich auch so.
Genau.
Also wahrscheinlich auch nicht nur mit Menschen, also ja, aber wahrscheinlich auch mit Tieren oder überhaupt so mit der Welt im Austausch, in Beziehung irgendwie.
Genau, ja, etwas anders ausgedrückt sagen manche auch, glückliche Menschen sind aktive Menschen. Da hätten wir wieder dieses, sie setzen sich ein für etwas. Das kennen wir ja alle. Ja, manchmal muss man inneren Schweinehund überwinden und wenn man es dann aber tut, und meinetwegen das tut, was zu tun ist oder sich der Aufgabe widmet, die man jetzt so vor sich hat, dann auf einmal merkt man, boah, es geht mir richtig gut und am Ende des Tages sagen wir, toll, aber das habe ich heute geschafft. Ja?
Ja. Oft haben wir ja auch keine Lust auf Dinge, von denen wir eh wissen, dass sie uns gut tun, also die nicht einmal so schwierige Aufgaben sind, aber was weiß ich, spazieren gehen, weiß ich, tut mir gut, aber manchmal hat man halt so und schon seit Tagen nur noch Couch und dann weiß man, es wäre wirklich sehr hilfreich und dann muss man auch den Schweinehund überwinden und dann weiß man nachher. Also auch manchmal sind wir abgehalten von guten Dingen, es ist nicht mal nur die Steuererklärung, auch wenn die uns manchmal in ein Glücksgefühl, wenn wir es geschafft haben, bringen kann.
Und genauso gehört aber auch die Aufmerksamkeit für sich selbst dazu, zu spüren, wo brauche ich jetzt Entspannung? Wo sollte ich auch loslassen, weil es nicht mehr produktiv ist, wenn ich mich jetzt hier weiter engagiere? Und das ist auch ein Geheimnis, was diese Menschen gut können, dieses, wo lohnt es sich zu engagieren? Das wäre dann dieses Glück ist eine Überwindungsprämie, aber wo kann ich auch etwas gut sein lassen, weil es jetzt gut ist? Oder auch, weil ich jetzt Zeit und Raum brauche, mich entspannen zu können. Also loslassen ist eine wichtige Fähigkeit, um das Glück zu erreichen.
Mhm. Habe ich auch auf meiner Liste. Also ich glaube, wir haben die ähnliche Quellen angezapft. Ich habe noch Altruismus da drauf. Also anderen helfen, für andere etwas tun, etwas geben, ohne Gegenleistung zu erwarten.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, Anlässe zu stiften für Freude wäre so etwas, was mir noch auch einfällt, ja. Also klar, dass das Altruistische ist ja eigentlich aus der existenziellen Theorie gedacht, dass es nicht immer nur um mich und meine Bedürfnisse geht, sondern um die Werte, die an sich in der Welt sind und für die wir uns einsetzen. und dass im Grunde darüber dann die Sinn- und Glückserfahrung gemacht wird, ja, weil ich das getan habe und dafür gelebt habe. So, und das ist, glaube ich, ja, mehr als nur sich um sich und seine Bedürfnisse gekümmert zu haben. Ja, das ist eine eher arme Welt, weil irgendwann haben wir alles. Heute sind wir sowieso, leben wir sowieso in einer Welt, wo viele, viele Bedürfnisse sofort gestillt werden können, ja. Und deswegen fragen wir viel mehr nach Sinn und der Frage, was macht mein Leben jetzt aber reich und erfüllend, ja. Und deswegen ist ein Mehr der Bedürfnisbefriedigung nicht zwingend ein Mehr an Glückserfahrung.
Und ja, tatsächlich. Wenn ich dran denke, so Kleinigkeiten auch schon, wenn man mal auf der Straße jemandem hilft, keine Ahnung, dem was runterfällt oder so. Ja. Tatsächlich, würde ich sagen, geht man da meistens ein Stück, zumindest ein bisschen glücklicher oder besser gelaunter weiter, wenn ich diejenige war, die geholfen hat, ohne dass jetzt mir da dafür was zurückgegeben wurde. Ja. Stimmt schon, ja. Ja. Ja, was habe ich noch stehen? Ja, Spiritualität, was ist damit? Was für eine Rolle spielt Spiritualität, Glaube, Religion?
Das ist eine schwere Frage, weil wir dann natürlich jetzt weltanschaulich auf vielfältige Überzeugungen treffen, die Menschen in diesem Zusammenhang haben können. Ja, wenn wir jetzt insbesondere Glaube und Religion ansprechen und meinen, wenn wir es etwas offener fassen, würde ich sagen, vielleicht gehört tatsächlich auch zu diesem etwas stilleren Glück, möglicherweise auch, wenn man ein bisschen älter wird, dazu, dass es mehr gibt als das konkret Alltägliche. Ja, und dass wir im Grunde, die Philosophen, Karl Jaspers zum Beispiel, hat das mal das Umgreifende genannt. Ja, es gibt dieses Manifeste, Vordergründige, und wir merken, wenn wir aber älter werden, wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, dann gibt es hinter all dem noch etwas, das uns vielleicht staunen lässt oder wo wir demütig werden und sagen, Mensch, was haben wir ein Glück, dass wir geliebt werden, ja, und das wir eigentlich nicht machen können. Und trotzdem passiert uns das, ja, und dass uns Menschen begegnen, die uns mit Liebe begegnen und so weiter. Ja, und ich glaube, diese Dinge oder dass wir leben dürfen, dass es eine Kostbarkeit ist, leben zu dürfen und aus diesem eigenen Leben etwas machen zu dürfen, aber auch in einer Verantwortung damit zu stehen, wie kann das gelingen und so weiter. Ja, und das sind, glaube ich, tiefe Fragen, die uns bewusst werden können, wenn wir so ein bisschen innehalten, stille werden. Und dort zumindest beginnt für mich der Aspekt der Spiritualität, ja, dass ich dann merke, ja, wem habe ich das eigentlich zu verdanken? Und ich kann es als ja kostbares Geschenk annehmen und einfach sagen, es ist so. Ja, und vielleicht religiöse Menschen würden dann sagen, da gibt's jemanden, der das schenkt und gibt. Das, glaube ich, muss jeder für sich selber herausfinden, wie er dazu steht. Aber dieses, sagen wir mal, das einzelne Schicksal, den einzelnen Menschen übersteigende zu sehen, ja, dass wir mehr sind, dass Leben mehr ist als das, was hier um mich herum ist. Das ist, glaube ich, was sehr Entscheidendes.
Ja, an etwas glauben können hat es da der Herr Esch gesagt, also dass das sei wohl etwas, was viele Menschen angeben. Vielleicht reicht es da ja auch manchmal nur auch an das Gute glauben zu können oder so oder noch Hoffnung zu haben. Vielleicht muss auch nicht gleich ganze Religion dahinter stehen, aber auch so, dass das helfen kann.
Letztlich vieles von dem, was wir tun, hat mit tiefen Überzeugungen zu tun. Und die meisten Überzeugungen können wir nicht wirklich beweisen. Und insofern bilden Glaubensannahmen einen ganz großen Hintergrund unseres Erlebens, unserer Weltsicht, unseres Engagements. Ja. Ich glaube, um noch einen anderen Aspekt zu sagen, den wir jetzt schon gestreift haben, dass glückliche Menschen sich geliebt wissen und der Kraft ihrer Liebe vertrauen. Dass wir also als Menschen eine große Fähigkeit in uns tragen, lieben zu können. Und dass es eine wunderbare Entdeckung ist, wenn wir plötzlich erleben, ein anderer Mensch liebt mich. Dass das eine wunderbare Erfahrung ist. Im Idealfall haben wir sie gemacht als Kinder. Und in der partnerschaftlichen Liebe. Sicher gibt es auch Freundschaften, die diese Tiefe haben können. Dass man sich verbunden weiß und dass das eine Gültigkeit hat. Ja, es muss ja nicht immer eine sexuell geprägte Liebe sein, aber ich glaube, dass es da Menschen gibt, die uns lieben und auch, dass wir die Kraft haben, zu lieben. Ich glaube, das ist einer der größten Erfahrungen, die man machen kann.
Hatte ich auch noch auf der Liste. Wunderbar. Und total banal habe ich da auch noch Bewegung. Also rein körperlich, das, was wir dann ausschütten an Hormonen, auch das hilft uns schon, in einen Glückszustand zu kommen. Finde ich jetzt, klingt eben ein bisschen banal, aber hilfreich.
Ja, das weiß man zum Beispiel aus der Depressionstherapie, wie wichtig Bewegung ist. Rausgehen, Licht und so weiter. Ja, und das nicht umsonst gibt es den Begriff Stubenhocker. Ja, und irgendwann geht die Stimmung runter, wenn man zu wenig Bewegung hat, ja. Das ist alles neurobiologisch gut zu erklären, aber das ist jetzt hier nicht unser Thema.
Ja, gut. Also ich finde, da haben wir doch jetzt schon einiges vorgegeben, damit das Jahr ein glückliches werden kann. Was jeder und jeder hier draus macht, das sei ja jedem selbst überlassen. Wir haben ja beide letztes Jahr schon festgestellt, dass wir nicht so die Fans von Vorsätzen sind. Ich vermute, es ist dabei geblieben, aber ein paar Punkte zu haben, wo man sagen kann, da könnte ich mal schauen oder mal dran arbeiten, wenn ich die Idee habe, mein Leben dürfte noch eine Spur glücklicher werden oder was könnte ich dafür tun, dass ich das auch mehr empfinden kann. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein paar hilfreiche Aspekte mitbekommen.
Und vielleicht hilft das, einmal stärker innezuhalten, bei allem, was man tut, immer mal wieder innezuhalten und sich selbst zu reflektieren, aus welcher Haltung tue ich das gerade? Bin ich getrieben oder sehe ich die Möglichkeiten, sehe die Bedeutung, sehe das Wertvolle, dass diese Situation jetzt in sich trägt? Und ich glaube, dieser Blick, sich dem Leben nicht ausgeliefert zu empfinden, sondern ich gehe ihm voraus und ich tue das, weil es um was Wertvolles und Wichtiges geht. Das verändert radikal das, was wir tun. Und deswegen ist es gar nicht immer zwingend notwendig, dass wir was ganz anderes und Neues tun, sondern dass wir das, was wir tun, mit dieser entsprechenden Haltung tun können. Und dann, glaube ich, kann das Glück bei uns einkehren. Und wenn wir es gut pflegen, beziehungsweise die Haltungen gut pflegen, dann wird das Glück, glaube ich, sagen, das ist ein guter Ort, hier bleibe ich. Und das wünsche ich uns allen.
Ja, danke, Christoph. Dann würde ich sagen, auf ins neue Jahr und wir schauen, was es uns bringt und ob wir gute Landeplätze werden.
Ja.
Oder Begegnungsorte für das Glück. Ja, genau.
Ja.
Apropos Begegnung, man kann uns sehr gerne erreichen über E-Mails. Wir freuen uns immer wieder sehr über Rückmeldungen oder auch über Wünsche für Themen.
Die wir auch immer wieder erhalten und wenn es uns möglich ist, auch gerne aufnehmen. Ne?
Genau. Und du verrätst uns jetzt bitte noch die E-Mail-Adresse, unter der man uns schreiben kann.
post@fragen-des-menschseins.de.
Wunderbar. Dankeschön. Steht auch dabei bei allen Infos zu der heutigen Folge. Vielen Dank, Christoph, und bis bald. Tschüss.
Ja, danke, Veronika. Tschüsschen.
Fragen des Menschseins.